Kapitel 12. Religiöse, spirituelle und kulturelle Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit. Marjana Mekla, Universität Murcia, Spanien. Boxinformation. Es ist vom großen Wert, ein grundlegendes Verständnis für religiöse, kulturelle und spirituelle Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit zu haben. Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass dieses Wissen kein absoluter Leitfaden ist. Jeder Patient ist ein einzigartiges Individuum, das seine Tradition auf unterschiedliche Weise pflegen und spezifische Bedürfnisse haben kann. Der Schlüssel zur Empathie und wirksamer Fürsorge liegt in der Offenheit für den Dialog und dem Respekt vor den persönlichen Überzeugungen, anstatt allgemeine Annahmen als unumstößliche Prinzipien zu behandeln. Kapitel 12, Punkt 1, Einleitung. Es ist von großem Wert, ein grundlegendes Verständnis für religiöse, kulturelle und spirituelle Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit zu haben. Dennoch ist es wichtig, daran zu denken, dass dieses Wissen keinen absoluten Leitfaden darstellt. Jeder Patient ist ein einzigartiges Individuum, das seine Tradition auf unterschiedliche Weise pflegen und individuelle Bedürfnisse haben kann. Der Schlüssel zu Empathie und effektiver Versorgung liegt in der Offenheit für den Dialog und im Respekt für persönliche Überzeugungen, nicht darin, allgemeine Annahmen als unumstößliche Prinzipien zu behandeln. Dieses Kapitel beleuchtet die kulturelle Soziologie, verstanden als Lehre von Wissen, Bräuchen und Erfahrungen, die sich im Verhalten von Individuen ausdrücken, die innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft leben und interagieren. Es bietet kulturelle Einblicke in religiöse, spirituelle und kulturelle Praktiken von Gemeinschaften im Zusammenhang mit Gesundheit. Zukünftige Gesundheitsfachkräfte müssen sich kulturelles Wissen aneignen, um kompetente Menschen aus verschiedenen Kulturen, Religionen und ethischen Gruppen in ihrer beruflichen Praxis versorgen zu können. Ziele. In diesem Kapitel sollen die Haltungen des Wissens und die Fähigkeit der Studierenden gefördert werden in Bezug auf Verständnis religiöser, spiritueller und kultureller Überzeugungen und Praktiken verschiedener Religionen und deren Einfluss auf gesundheitliche Entscheidungen. Erkennen ethischer und moralischer Perspektiven dieser religiösen Gruppen hinsichtlich medizinischer Erfahrung wie Organtransplantation, Sterbehilfe, Empfängnisverhütung und Palliativversorgung. Umgang mit potenziellen Herausforderungen in der medizinischen Versorgung aufgrund religiöser Überzeugungen und finden geeignete Lösungen für eine gerechte und inklusive medizinische Behandlung. Definition von Schlüsselbegriffen wie Soziologie, Kultur, kulturelle Soziologie, Religion, Ethnizität, ethische Minderheiten, Stereotyp, Vorurteil, Verallgemeinerung. Lernergebnisse. Am Ende dieses Kapitels sind die Leser in der Lage, religiöse, spirituelle und kulturelle Überzeugungen und Praktiken verschiedener religiöser Gruppen zu erklären und ihren Einfluss auf gesundheitliche Entscheidungen zu analysieren. Ethische und moralische Perspektiven verschiedener religiöser Traditionen hinsichtlich medizinischer Verfahren zu erkennen und zu bewerten. Herausforderungen in der medizinischen Versorgung im Zusammenhang mit religiösen Überzeugungen zu erkennen und Lösungen vorzuschlagen, die eine gerechte und inklusive Behandlung fördern. Schlüsselsoziologische Begriffe im Kontext des Gesundheitswesens zu definieren und anzuwenden. Wichtige Definitionen und Begriffe. Soziologie, Wissenschaft von der Struktur und Funktion menschlicher Gesellschaften. Kultur, Summe der Lebensweisen, Bräuche des Wissens und der künstlichen, wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung in einer bestimmten Zeit, sozialen Gruppen oder religiösen Praxis. Kulturelle Soziologie untersucht, wie Kultur das soziale Gefüge und individuelle Einstellungen innerhalb größerer sozialer Gruppen prägt. Religion, System von Überzeugungen, Gefühlen, der Verehrung und Angst gegenüber einer Gottheit, moralischen Normen für das individuelle und soziale Verhalten sowie rituelle Praktiken. Ethnizität, Zugehörigkeit zu einer menschlichen Gemeinschaft, die durch rassistische, sprachliche oder kulturelle Ähnlichkeiten definiert ist. Ethische Minderheit, Untergruppe innerhalb einer Bevölkerung, die sich in der Rasse, Sprache oder Religion von der Mehrheit unterscheidet. Soziale Determinanten von Gesundheit, Bedingungen, in denen Menschen geboren werden, aufwachsen, leben, arbeiten und altern und die Gesundheit und Lebensqualität beeinflussen. Stereotyp, übervereinfachte, oft schädliche Annahme über eine bestimmte Personengruppe. Vorurteil, vorgefasste Meinung, die nicht auf ausreichendem Wissen beruht. Verallgemeinerung, Aussagen über kulturelle Muster, die zu Missverständnissen und Stereotypen führen können. Spiritualität, Verbindung mit etwas, das dem Leben Sinn gibt und persönliches Wachstum unterstützt, einschließlich Überzeugungen, Praktiken, Erfahrungen und deren Ergebnisse wie Werte, Wohlbefinden und innerer Frieden. Kapitel 12.2 – Kurzer Leitfaden zu kulturellen, spirituellen und religiösen Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit. Zukünftige Gesundheitsfachkräfte werden in ihrer Arbeit Menschen aus vielfältigen kulturellen und religiösen Hintergründen begegnen. Neu angekommene Patienten in Europa, einschließlich Migranten, Vertreter ethnischer Minderheiten wie der Roma sowie religiöse Gruppen wie Zeugen Jehovas, aber auch Patienten aus Mehrheitsgruppen, die großen Religionen wie Katholizismus, Islam und Hinduismus angehören, bilden eine Bevölkerung, der das Gesundheitssystem qualitativ hochwertige Versorgung bieten muss. In Europa sind die wichtigsten christlichen Religionen insbesondere der Katholizismus, die Orthodoxie und der Protestantismus am weitesten verbreitet. 2018 identifizierten sich etwa 70% der europäischen Bevölkerung als Christen. Kapitel 12.2.1 Katholizismus gehört zu einer der zahlreichsten christlichen Konfessionen. Laut dem Center for Study of Global Christianity gab es im Jahre 2022 weltweit 2,4 Milliarden Christen, davon 1,3 Prozent Milliarden Katholiken. Der Katholismus wird in seinem vollsten Umfang als eine Glaubenslehre verstanden, die in der Bibel und der Tradition offenbart wurde. Er umfasst die Institution der Kirche und ihres Amtes, den Gottesdienst, die Liturgie mit ihren Sakramenten, die christlichen Moral, religiöse Praktiken und das Leben sowie die Offenheit des Gläubigen für das Göttliche und alle höheren weltlichen Werte. Institutionell ist der Katholizismus unter der Führung des Papstes organisiert, der als erstes Oberhaupt der Kirche und Nachfolger des Apostel Petrus angesehen wird. Die 10 Gebote dienen als moralische und religiöse Leitlinie für das menschliche Verhalten. Die katholische Kirche betrachtet das Leben und körperliche Gesundheit als wertvolle Gaben Gottes, die es zu bewahren gilt, wobei stets die Bedürfnisse anderer und das Gemeindewohl zu berücksichtigen sind. Obwohl das körperliche Leben Teil des transzendenten Wertes einer Person ist, spiegelt es von Natur aus die Vergänglichkeit des menschlichen Daseins wider, was sich durch Krankheit und Leiden zeigt. Christen sehen Krankheit und Leiden als Weg zur Erlösung. Sie müssen das körperliche Leben respektieren, es jedoch nicht als absoluten Wert betrachten und wenden es gegen die Verbreitung eines sogenannten Kult des Körpers. Katholiken werden ermutigt, alle Formen des Übermaßes in Bezug auf Nahrung, Alkohol oder Drogen zu vermeiden. Die katholische Kirche befürwortet Organspende und Transplantation als Akt der Solidarität. Sie lehnt jedoch künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation, postmortale Befruchtung und Leihmutterschaft ab. Die kirchliche Lehre betont, dass jede sexuelle Aktivität ihre wahre Bedeutung und moralische Würde nur innerhalb der Ehe erfährt. Die katholische Doktrin verbietet eindeutig alle Verfahren im Zusammenhang mit Abtreibung. Der Tod markiert das Ende des menschlichen Lebens auf Erden und stellt für Christen jedoch den Übergang in das ewige Leben dar. Es ist der Beginn einer verwandelten Existenz. Im Sterbeprozess können religiöse Symbole wie ein Kruzifix, Heiligenbild oder Medaillen, die am Handgelenk getragen oder an einer Kette um den Hals hängen, beim Sterbenden zu finden sein. Krankenhausräume sollten so gestaltet sein, dass die Familie den Patienten mit seinen letzten Momenten begleiten kann. Direkte Euthanasie ist verboten, jedoch das Beenden einer sinnlosen Therapie erlaubt. Palliativpflege und sedierende Therapie werden angewendet, um die bestmögliche Lebensqualität in den letzten Tagen des Patienten zu gewährleisten. Einäscherung und Obduktion sind erlaubt. Die katholische Kirche betrachtet Mutterschaft als eine Mission von außerordentlicher Verantwortung und Dienst am Leben. Eine schwangere Frau muss umfassende Unterstützung von ihrer Familie und der religiösen Gemeinschaft erhalten. Nach der Geburt widmet sich die Mutter der Pflege und der Ernährung des Kindes. Ist die Gesundheit oder das Leben des Kindes gefährdet, sind alle notwendigen medizinischen Eingriffe zum Schutz des Kindes erlaubt. Das Recht, das Leben des Kindes zu schützen, spiegelt das kirchliche Engagement für die Fürsorge wider. Jedes Kind verdient es, mit Liebe, Zärtlichkeit und Verständnis behandelt zu werden. Kapitel 12.2.2 Orthodoxe Kirche. Der Glaube der orthodoxen Kirche ist in der Tradition verwurzelt, die die Notwendigkeit betont, dem Geist der früheren Kirche treu zu bleiben. Die wichtigste Quelle des Glaubens ist die Heilige Schrift, die Bibel. Die orthodoxe Kirche stützt ihre Lehren auf die griechische Übersetzung der Bibel und glaubt, dass dieser Text unter der Inspiration des Heiligen Geistes verfasst wurde. Sakramente, Mysterien begleiten den Menschen in den wichtigen und bedeutendsten Momenten des Lebens und dienen in der Teilhabe an der göttlichen Gnade. Dazu gehören Taufe, Firmung, Eucharistie, Beichte, Buße, Weihe, Priestertum, Ehe und die heilige Funktion Salbung mit geweihtem Öl. Ein bedeutendes Ritual in der orthodoxen Kirche ist die Salbung mit zuvor von einem Priester geweihtem Öl. Dieses Sakrament heilt die Seele, den Geist und den Körper und kann jedem Bedürftigen gespendet werden, sei es zur körperlichen oder geistigen Heilung oder als Vorbereitung auf den Tod. Ikonen nehmen im Leben jedes orthodoxen Gläubigen einen besonderen Platz ein. In der orthodoxen Tradition ist eine Ikone ein Objekt der Verehrung, das mit byzantinischen Techniken gemalt wird. Orthodoxe Gläubige sprechen von geschriebenen Ikonen, da sie nur als Gebet, als Mittel zur Vermittlung der Glaubenswahrheit verstanden werden, nicht nur als Kunstwerk. Sie stellen die Anwesenheit der Gnade und das sakramentale Zeichen der unsichtbaren Gegenwart Gottes dar. Die Haltung orthodoxer Gläubiger gegenüber Gesundheit, Krankheit und Tod ähneln der anderen christlichen Konfessionen. Krankheit wird als ein Akt Gottes angesehen, der dem Menschen helfen kann, sich ihm zu nähern und eine besondere Gnade zu empfangen, um anderen zu helfen. Der Tod wird als Übergang ins ewige Leben verstanden. Orthodoxe Christen betrachten es als selbstverständlich, Kranken Hilfe und Unterstützung zu leisten. Die orthodoxe Kirche lehnt Organspende und Transplantation nicht ab. Dennoch können manche orthodoxen Gläubigen aufgrund ihres Glaubens an die Auferstehung des Leibes eine Organspende ablehnen, da sie dies als Entweihung des Körpers interpretieren und dies die Organspende verhindern oder erschweren könnte. Im Vergleich zum römischen Katholizismus ist die orthodoxe Kirche liberaler in Bezug auf die Verwendung von Verhütungsmitteln. Abtreibung wird als Mord betrachtet. Euthanasie ist unzulässig. Die Anwendung von Euthanasie ist unzulässig. In der Betreuung sterbender Patienten ist es wesentlich, Unterstützung und die Anwesenheit einer anderen Person zu gewährleisten, damit der Patient sich nicht allein und verlassen fühlt. Schmerz wird mit Analgetika gelindert. Von dem Verstorbenen verabschiedet man sich mit einem Kuss auf die Stirn. Es ist wichtig, den Kontakt zu einem orthodoxen Priester zu ermöglichen, um den Empfang der Sakramente wie Beichte, Krankensalbung oder Kommunion sicherzustellen. Nach dem Tod wird der Körper gewaschen und festlich gekleidet. Die Beerdigung findet am dritten Tag nach dem Tod statt. In der Pflege von Erwachsenen und Kindern gibt es in der Regel keine besonderen dieser Religion eigenen Bedürfnisse. Alle lebenserhaltenden und gesundheitsfördernden Behandlungen sind erlaubt. Eine Frau darf während der Schwangerschaft und des Stillens die Kommunion empfangen. Nach der Geburt sollte sie, wie andere Kirchenmitglieder, fasten. Wie in jedem anderen Fall sind die religiösen Bräuche entsprechend den Bedürfnissen des Patienten zu berücksichtigen. Kapitel 12.2.3 Die griechisch-katholische Kirche bezieht sich auf mehrere Ostkirchen, die eine enge Verbindung mit der römisch-katholischen Kirche pflegen, jedoch dem byzantinischen oder griechischen Ritus folgen. Diese Kirche kennt die Autorität des Papstes und die katholischen Dogmen an, bewahrt jedoch ihre Unabhängigkeit in Bezug auf das Kirchenrecht. Die Diözesanorganisation, die Liturgie, das Eherecht der Geistlichen und den julianistischen Kalender. Die Unterschiede zwischen den griechisch-katholischen und der orthodoxen Kirche betreffen Dogmen über den Primat des Papstes, den Ursprung des Heiligen Geistes, das Fegefeuer und die Aufnahme der Jungfrau Maria in den Himmel. Die Haltung der Kirche zu Gesundheit, Krankheit und Tod ähneln anderer christlicher Konfessionen. Gesundheit und Leben sollte in jeder Phase unterstützt werden. Die Gläubigen halten Fastenzeit ein, in denen die Anzahl der Mahlzeiten reduziert oder bestimmte Nahrungsmittel wie Fleisch oder Milchprodukte vermieden werden. Griechisch-Katholiken unterstützen wie Orthodoxe und die Katholiken Organspenden, Organtransplantation und Blutspenden. Diese Verfahren müssen stets mit Respekt gegenüber Spendern und Empfängern durchgeführt werden. Die griechisch-katholische Kirche verurteilt Ehen, die auf Verhütung abzielen, sowie den Gebrauch von Verhütungsmitteln. Sie verurteilen Abtreibung als Mord. in der Betreuung von schwangeren und entbundenen Frauen, Neugeborenen, kranken Kindern, Erwachsenen und Patienten im Endstadium des Lebens bestehen keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu anderen christlichen Religionen. Schwangere und Wöchnerinnen sind vom Fasten befreit, wenn es medizinisch notwendig ist. Wenn das Leben und die Gesundheit des Kindes gefährdet sind, sind alle medizinisch notwendigen Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit des Kindes im Einklang mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft erlaubt. Am Lebensende wird das Sakrament der Krankensalbung gespendet, das deutlich länger dauert als das in der katholischen Kirche. Nach der Segnung des Öles betet der Priester, liest Evangelientexte und zeichnet das Kreuzzeichen, indem er Stirn, Nase, Ohren, Brust, Hände und Füße des Kranken 7-mal salbt. Die Bibel wird dem Kranken zum Kuss dargeboten. Kapitel 12.2.4 Protestantismus ist neben Katholizismus und Orthodoxie eine der Hauptströmungen des Christentums. Er besteht aus drei religiösen Gruppen, Luthertum, Calvinismus und Anglikanismus, die aus den Reformen Martin Luthers im 16. Jahrhundert hervorgingen. Luther betonte die direkte Beziehung des Gläubigen zu Gott und stellte die Notwendigkeit sakramentaler Vermittlung und Liturgie in Frage. Der Umgang mit der Bibel ist der Hauptunterschied zwischen Protestantismus und Katholizismus. Der Protestantismus betont den religiösen Individualismus und das subjektive religiöse Gewissen. Protestanten erkennen nur zwei Sakramente an, Taufbad und Eucharistie. Sie praktizieren keine Einzelberichte, lehnen den Materialkult, Heiligenverehrung, Ablässe und Reliquien ab. Die heutige protestantische Kirche ist fragmentiert, da sie sich keiner institutionellen Kirche zugehörig fühlt. Zu den protestantischen Kirchen zählen Baptisten, Methodisten, Pfingstbewegungen und Sieben-Tage-Adventisten. Mit der Ausnahme Adventisten unterscheiden sich der Lebensstil der Protestanten nicht wesentlich von dem der Katholiken. Viele Freikirchen haben strenge Fastenregeln. Sieben-Tages-Adventisten rauchen nicht, trinken keinen Alkohol und meiden Drogen sowie starken Kaffee und Tee. Eine vegetarische Ernährung wird empfohlen, wobei Rind, Lamm, Wild und Geflügelfleisch erlaubt sind. Arbeit wird im Protestantismus als Berufung und menschliche Pflicht betrachtet. Ein konsumorientierter Lebensstil und eine säkularisierte Freizeitkultur werden abgelehnt. Protestanten akzeptieren Organspenden, Transplantation und Bluttransfusion. Die meisten protestantischen Kirchen empfehlen keine künstliche Befruchtung, lehnen sie aber auch nicht ab. Die Pfingstkirche lehnt jegliche genetische Manipulation ab, während die Adventisten künstliche Befruchtung nur innerhalb der Ehe zulassen. Abtreibung gilt als Sünde, aber die Kirche schreibt keine einheitliche Lösung vor. Die Entscheidung der Mutter oder des Paares wird respektiert. Aktive Sterbehilfe wird nicht akzeptiert, aber die Begrenzung therapeutischer Maßnahmen wird unterschieden und nicht mit Euthanasie gleichgesetzt. Die Betreuung vom Patienten in der letzten Lebensphase sollte Unterschiede berücksichtigen, die sich aus der Zugehörigkeit einer bestimmten Glaubensgemeinschaft ergeben. Unterschiede bestehen beispielsweise darin, dass ein Neugeborenes im kritischen Zustand mit Zustimmung der Eltern getauft werden kann. Diese Praxis ist in der evangelisch-lutherischen und methodistischen Kirche erlaubt. Betreuung von Schwangeren, Wöchnerinnen, Neugeborenen oder kranken Kindern erfordern keine besonderen Maßnahmen über die in der heutigen Gesundheitsversorgung üblichen hinaus. Kapitel 12.2.5 Judentum. Die jüdische Religion reicht bis ins 2. Jahrtausend vor Christus zurück. Das Judentum ist keine Offenbarung, Lehre oder das Werk eines inspirierten Meisters wie im Buddhismus, Katholismus oder Islam, sondern das Ergebnis eines langen kollektiven Prozesses unter Beteiligung von Abraham, Jakob, David und dem Propheten Israels. Von der Antike bis heute bleibt die Bibel das Fundament des Lebens, Denkens und Gottesdienstes im Judentum. Die hebräische Bibel besteht aus drei Teilen, von denen die Tora der wichtigste ist. Um sie den Gläubigen zugänglich zu machen, wurde ein umfassender Kommentar der Talmud verfasst. Trotz erheblicher weltweiter Zerstreuung sind Juden ihrem Glauben treu geblieben. Viele befolgen jedoch nicht streng die Gebote ihres Glaubens. Heute praktizieren nur etwa 10% traditionelles Judentum, bekannt als orthodoxes Judentum. Diese Richtung betrachtet die hebräische Bibel als inspiriert. Das konservative Judentum widerspricht dieser Ansicht und behauptet, dass die Tora von Rabbinern erfunden wurde, um das Judentum der neuen Zeit anzupassen. Das reformierte Judentum ist die liberalste Strömung und lehnt die meisten traditionellen Praktiken ab. Rabbinische Schriften sehen den Menschen als untrennbare Einheit von Körper und Seele. Der Mensch ist moralisch verpflichtet, für seinen Körper zu sorgen. Nahrung muss koscher sein und nach den Regeln der jüdischen Gesetze zubereitet werden, die sich aus der Tora ableiten. Orthodoxe Juden befolgen diese Regel strikt. In jüdischen Gemeinden gibt es Vereinigungen, deren Mitglieder sich um Kranke und Sterbende kümmern. Männer für Männer, Frauen für Frauen. Es besteht die Pflicht, Leidende zu betreuen und deren Vernachlässigung gilt als mangelnde Tugend. Der Sabbat ist der siebte Wochentag, der Samstag, und beginnt am Freitagabend mit dem Entzünden von Kerzen. Jegliche bezahlte Arbeit ist verboten. Es gibt genau 39 verbotene Tätigkeiten am Sabbat. Juden akzeptieren Organspenden, Organtransplantationen, Bluttransfusionen und künstliche Befruchtung innerhalb der Ehe. Sie erlauben orale und interuterine Verhütungsmittel. Sie lehnen Abtreibungen ab, aber jeder Fall wird individuell betrachtet. Das reformierte Judentum erlaubt Kremation und Autopsien. Orthodoxe Juden lehnen diese ab. Das jüdische Recht lehnt jegliche Mittel zur Verkürzung des menschlichen Lebens ab und ist gegen Euthanasie. Die jüdische Tradition erfordert besondere Fürsorge für schwangere Frauen. Sie sind nicht verpflichtet zu fasten, müssen aber mit dem medizinischen Personal zusammenarbeiten und alle empfohlenen Untersuchungen durchführen lassen. Nach der Geburt gelten Frauen rituell als unrein, 7 Tage bei einem Jungen, 14 Tage bei einem Mädchen. Frauen in manchen Strömungen bedecken in der Öffentlichkeit auch im Krankenhaus ihr Haupt. Bei Krankenhausaufenthalten sollte sichergestellt werden, dass der Patient Einweggeschirr erhält, um die nötige Trennung der Speisen einzuhalten. Wenn nötig, sollten Familienmitglieder Speisen von zu Hause mitbringen dürfen. Ist dies nicht möglich, wird eine vegetarische Ernährung empfohlen. Jungen werden am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Die Betreuung jüdischer Kinder erfolgt wie bei anderen Religionen oder Atheisten. Alle Impfungen werden gemäß dem Impfkalender durchgeführt. In der jüdischen Tradition erreicht Kinder die Mündigkeit mit 13 Jahren Jungen bzw. 12 Jahren Mädchen. Für das Judentum hat das menschliche Leben höchsten Wert. Patienten sind für ihre Gesundheit verantwortlich und kooperieren aktiv mit dem medizinischen Personal. Familien betreuen Patienten im Krankenhaus häufig selbst, zum Beispiel bei der Hygiene, um deren Privatsphäre zu wahren. Orthodoxe Juden folgen dem Prinzip, Angehörige des anderen Geschlechts nicht zu berühren. Bei schwerer Krankheit werden jedoch alle Einschränkungen aufgehoben. Verschlechtert sich der Zustand erheblich, muss der Familie der Aufenthalt beim Patienten ermöglicht werden, auch wenn sie groß ist. Familienangehörige ermutigen schwerkranke Patienten zur Gewissenserforschung. Nach dem Tod wird der Körper in einem speziell ausgestatteten Raum rituell vorbereitet, nie im Krankenhaus. Die Anwesenheit des Toten gilt als Quelle der Unreinheit. Und das Berühren des Körpers erfordert rituelles Händewaschen als Zeichen der spirituellen Reinigung. Kapitel 12.2.6 Islam. Der Islam ist die jüngste monotheistische Religion, die im 7. Jahrhundert entstand. Ihre heilige Schrift ist der Koran, der Offenbarungen enthält, die der Prophet Mohammed in arabischer Sprache der Menschheit übermittelte. Der Koran umfasst Glaubensgrundsätze, Vorschriften zum religiösen Kult, moralische Normen, Verhaltensrichtlinien, Speisegesetze, Zivil- und Strafrecht, Völkerrecht sowie religiöse Erzählungen. Die gesamte muslimische Kultur und Zivilisation basiert auf ihm. Neben dem Koran ist auch die Sunna, die Tradition des Propheten Mohammed, eine Erkenntnisquelle. Sie besteht aus Hadithen, Aufzeichnungen über Mohammeds Verhaltensweisen, Aussprüchen, Entscheidungen und Taten, die als Vorbild dienen. Das grundlegende Prinzip des Islams ist die Treue zur Religion und zu Gott. Das Gebet ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Es ist eine Form der Verehrung und des Lobpreises Gottes. Jeder Muslim muss 5-mal täglich beten, an einem sauberen Ort, wie zum Beispiel auf einem Gebetsteppich mit Blick in Richtung Mekka, der heiligen Stadt des Islams. Almosen geben ist eine weitere symbolische Haltung, die Opferbereitschaft im Namen der Religion ausdrückt. Das Fasten bedeutet den Verzicht auf Essen und Trinken über 30 Tage hinweg, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, während des Monats Ramadan. Mahlzeiten sind nur vor der Morgendämmerung und nach Sonnenuntergang erlaubt. Fasten ist für jeden erwachsenen Muslim Pflicht. Er darf unterbrochen werden, wenn die Arbeit körperlich anstrengend ist oder wenn gesundheitliche Bedenken bestehen. Jeder Muslim ist verpflichtet, eine Pilgerreise nach Mekka zu unternehmen. Muslime bilden nach dem Christentum die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in der Welt. In Europa ist der Islam die am schnellsten wachsende Religion. nicht nur aufgrund von Migration, sondern auch wegen hoher Geburtenraten und Konversionen. Der Islam betont die Bedeutung der Gesundheitserhaltung. Vorbeugende Maßnahmen sind Fasten, Gebet, rituelle Körperreinigung, Almosen geben und Ehe sowie Verbot von Alkoholkonsum, Rauchen, Drogenmissbrauch, Ehebruch, Glücksspiel und Schweinefleischverzehr. Die muslimische Familie ist patriarchalisch organisiert. Die Religion kennt keine Einschränkungen bei Organspenden oder Transplantation. Bluttransfusionen und Blutprodukte sind erlaubt und werden akzeptiert. Das islamische Recht erlaubt künstliche Befruchtungsmethoden innerhalb der Ehe. In verschiedenen muslimischen Ländern gibt es unterschiedliche Meinungen über Verhütungsmethoden. In einigen Ländern sind sie erlaubt, wenn sie dem Schutz der Frauengesundheit dienen. Im Koran und in der Sunna ist Abtreibung nach dem 120. Tag der Schwangerschaft verboten, obwohl die Meinungen darüber auseinandergehen. In manchen Ländern ist die Abtreibung gänzlich untersagt. Der Islam lehnt die Feuerbestattung ab, da der Körper nach dem Tod so ausgerichtet werden soll, dass das Gesicht nach Mekka zeigt. Obduktionen sind nur aus medizinischen oder rechtlichen Gründen erlaubt. Euthanasie wird verurteilt, aber es wird geraten, auf lebenserhaltende Maßnahmen zu verzichten. Während des Wochenbetts fastet eine Frau nicht, nimmt keinen Geschlechtsverkehr auf und betet nicht, sondern konzentriert sich auf ihre Kräfte. Stillen wird für 2 Jahre empfohlen. Muslimische Frauen lehnen gynäkologische Untersuchungen durch Männer häufig ab. In der islamischen Kultur gibt es keine Tradition der Familiengeburt. Die Geburt eines Kindes ist eine große Freude für die Familie. Sobald die Nabelschnur durchtrennt ist, sollte das Neugeborene das Wort Adhan, Gebetsruf, ins Ohr geflüstert bekommen. Es gibt lokale Traditionen wie das viermalige Baden des Babys nach der Geburt oder das Geben einer zerkauten Dattel in den Mund des Kindes. Beschneidung bei Jungen wird zwischen dem 7. Tag und dem 17. Lebensjahr praktiziert. Alle Impfungen, lebensrettenden Maßnahmen und Bluttransfusionen sind erlaubt. Muslime nutzen häufig Naturheilverfahren wie Pflanzenheilkunde, Apitherapie, Homöopathie und Psychotherapie zur Ergänzung der konventionellen Medizin. Im Islam gibt es keine Sakramente wie in der katholischen Kirche, zum Beispiel Beiche, Buße oder Krankensalbung. Die muslimische Tradition verlangt, dass die engsten Familienmitglieder beim Sterbenden sitzen, ihn berühren und gemeinsam beten. Das Wort Gott soll das letzte Wort eines Muslims sein. Die erste Handlung nach dem Tod ist die rituelle Reinigung, die von jemandem desselben Geschlechts durchgeführt wird. Der Verstorbene wird in ein Leichentuch gewickelt und ohne Sarg bestattet, wobei in europäischen Ländern Särge verwendet werden. Kapitel 12.2.7 Hinduismus. Der Hinduismus ist derzeit eines der größten Religionssysteme der Welt in Bezug auf die Anzahl der Gläubigen. Er wird von über 1 Milliarde Menschen praktiziert, vorwiegend in Indien. Fast jede Religion hat eigene Bräuche, Glaubensvorstellungen, Gottesanbetungspraktiken, Traditionen und Rituale. Der Götterkult ist lebendig. Statuen werden mit Blumen und Früchten geschmückt. Anbeter singen Hymnen und Lianein. Die Stellung einer Person im Kastensystem hängt von ihrer Herkunft, Qualifikation und Art der Arbeit ab. Es gibt 4 grundlegende soziale Gruppen. Brahmanen, Kshatriyas, Krieger, Vaishyas, Händler und Bauern und Shudras, Arbeiter. Außerhalb der Kasten entstehen die sogenannten Unberührbaren, die niedrigste Stellung in der Gesellschaft einnehmen. Eine Pilgerreise zum Fluss Ganges für ein rituelles Bad hat für viele Hindus große Bedeutung. Ihr Zweck ist es, die negativen Auswirkungen des Karmas zu beseitigen. Das wachsende Interesse an Hinduismus in Europa hängt mit dessen Glaubensvorstellungen und Traditionen, den Vegetarismus, Yoga und Elementen der ayurvedischen Medizin zusammen. Konzepte von Gesundheit, Krankheit und Tod im Hinduismus basieren auf religiösen, philosophischen und magischen Grundlagen. Da das Schicksal aller Wesen von früheren Inkarnationen abhängt, können alle Entscheidungsformen von Glück und Unglück, Gut und Böse, Wohlstand und Krankheit und Leid als direkte Folge von Handlungen im früheren Leben interpretiert werden. Krankheit kann man durch Gebet, Hingabe und verschiedene religiöse Praktiken vermeiden. Umgekehrt lassen sich negative Folgen schlechter Taten durch ein tugendhaftes Leben mildern oder gar beseitigen. Ziel ist es, sich aus dem Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien, etwa durch Askese und Yoga, die darauf abzielen, die Faktoren zu neutralisieren, die die irren Seelen beeinflussen. Dafür muss man sich von der Gesellschaft isolieren, fasten, den Körper kasteien und meditieren. Im Hinduismus ist Gesundheit gleichbedeutend mit Leben. Das Naturheilsystem Ayurveda hat sich von magischen und religiösen Gesundheitsansätzen entfernt und versucht, Gesundheitsprobleme rational zu erklären. Das Endziel des Lebens im Hinduismus ist der Aufstieg in eine höhere Ebene der Existenz, weshalb der Tod nicht als negatives Ereignis betrachtet wird. Zur Vorbereitung auf den Tod sollte man eine Pilgerreise nach Varanasi unternehmen, einem Ort der rituellen Reinigung am linken Ufer des Ganges. Er zieht viele Kranke und Sterbende an und ist auch ein Ort für rituelle Selbstmorde. Organspenden werden positiv gesehen, weil sie das Leben eines anderen Menschen verlängern und dessen Karma erfüllen. Bluttransfusionen sind ebenfalls zulässig. Es gibt jedoch widersprüchliche Meinungen. Manche meinen, jeder Versuch, das Leben künstlich zu verlängern, halte die Seele im alten Körper gefangen und störe den natürlichen Kreislauf von Geburt und Tod. Künstliche Befruchtung ist im Hinduismus akzeptiert. Der höchste Wert im Hinduismus ist die Familie. Kinder zu haben und die Familienplanung stehen im Zusammenhang mit der Sexualität, die in der hinduistischen Kultur einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Einstellungen zur Sexualität, Verhütung und Familienplanung variieren je nach Sekte des Hinduismus. Abtreibung gilt als Ursache schlechten Karmas und kann zu einem Abstieg in der Hierarchie der Wesen führen. Die Geburt eines Kindes ist ein wichtiges Ereignis. Oft wünschen sich Hindu-Frauen unabhängig von ihrem Gesundheits- und Finanzstatus eine Schwangerschaft, weil sie von schwereren Haushaltspflichten und körperlicher Arbeit befreit. Schwangere unterliegen vielen Verboten, darunter Fasten, Gewichtsverlust und Reisen. Ihre Männer dürfen sie bei der Geburt begleiten. Sie dürfen natürlich oder per Kaiserschnitt entbinden. Die Mutter muss nach der Geburt 40 Tage ruhen. Unfruchtbarkeit, Fehlgeburt oder Verlust eines Kindes werden als Strafe für die Frau angesehen und führen zu schlechterer Behandlung durch ihre Verwandten. Nach der Geburt finden in vielen Familien Zeremonien zur Vertreibung böser Geister statt. Die Qualität der Gesundheitsversorgung in Indien hängt von der Herkunft, dem Bildungsgrad, dem Beruf und vor allem von der wirtschaftlichen Lage des Patienten ab. Hochklassige Krankenhäuser sind nur für diejenigen zugänglich, die über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, weshalb sich manche indische Migranten in Europa erstmals im Krankenhaus wiederfinden, da die Versorgung der Armen meist nur zu Hause oder im Pflegeheim erfolgt. In der indischen Kultur ist eine Obduktion als Transformation des Seelenbewusstseins angesehen, das nach dem Tod den Körper verlässt, um eine neue materielle Form anzunehmen. Ein weiterer Faktor, der den Kreislauf von Geburt, Leben und Tod beeinflusst, ist die Feuerbestattung, ein ältester hinduistischer Brauch im Zusammenhang mit dem Tod. Der Körper muss verbrannt werden, um die Erlösung zu erlangen. Die Einäscherung ist vor allem eine Form der Reinigung. Euthanasie wird als Tod aus freiem Willen und Flucht vor dem Leben und dessen Leid angesehen. In Indien ist passive Euthanasie erlaubt. Nahrung und Wasser werden auf Wunsch des Patienten verweigert. Die Haltung zu anhaltenden lebenserhaltenden Maßnahmen ist klar definiert. Wenn das Gehirn keine Aktivität mehr zeigt, soll der Körper nicht künstlich am Leben gehalten werden. Die letzten Lebensphasen sind von ständiger Vorbereitung auf den Tod geprägt. Zeitliche Angelegenheiten müssen geregelt werden. Menschen niederer Kasten werden von ihren Verwandten zu Hause gepflegt, sterben aber häufig ohne Hilfe auf der Straße. In höheren Kasten erhalten Patienten in der Endphase des Lebens Pflege in Krankenhäusern. Pflegende bleiben bis zum Tod in Kontakt mit dem Patienten, versuchen jedoch, den Körper nicht zu berühren. Der Körper gilt traditionell als unrein. Es gibt eine Gruppe spezialisierter Personen, die sich professionell gegen Bezahlung um Verstorbene kümmern. Nach dem Tod wird der Körper in ein dünnes Tuch gehüllt, auf einem Scheiterhaufen, Sandholz für wohlhabende Kasten, sonnengetrocknetes Kudung für Arme, mit Blumen bedeckt und vom ältesten Sohn entzündet. Bei einer verstorbenen Frau wird das Feuer vom Ehemann oder dem jüngeren Sohn entfacht. Nach der Verbrennung werden die Aschen in den heiligen Ganges oder einen See gestreut. Kapitel 12.2.8 Buddhismus. Der Buddhismus entstand als religiöses System im 6. Jahrhundert vor Christus in Indien. Der Begründer des Buddhismus, der Buddha, der Erleuchtete, Siddhartha Gautama, verzichtete auf sein luxuriöses und bequemes Leben, um Askese zu praktizieren, die er später zugunsten der Erleuchtung aufgab, verstanden als Freiheit vom endlosen Kreislauf von Geburt, Tod und Leiden. 100 Jahre nach Buddhas Tod spalteten sich die Bewegungen in zwei Hauptzweige, Hinayana und Mahayana. Der erstere konzentrierte sich auf das Studium der Texte Buddhas, während sich die Lehren des Mahayana-Zweigs hauptsächlich auf das Verständnis der Lehre der Buddha-Natur konzentrierten. In ihrer spirituellen Praxis entwickelten sie die Fähigkeit zu Mitgefühl, das Verständnis der Natur, der Realität und das Vertiefen der Erkenntnis der Buddha-Natur. Der zweite Zweig brachte die Praxis des Vajrayana hervor, die sich nach Tibet als Grundlage des Lamismus und Teile Chinas ausbreitete. Es ist wichtig, Karma, Verdienst durch Handlungen zu sammeln, die von Liebe, Mitgefühl und Dankbarkeit motiviert sind. Geld, Titel und Familie, all das vergeht mit dem Tod. Die buddhistische Philosophie bezieht sich nicht auf das Konzept eines Schöpfers, sondern glaubt an das Gesetz von Ursache und Wirkung, verstanden als das Ergebnis positiver und negativer Handlungen. Spirituelle Entwicklung, die auf die Kultivierung von Freundlichkeit, Liebe, Mitgefühl, Weisheit und die Beseitigung der drei Grundbegriffe des Geistes, Begierde, Zorn und Unwissenheit abzielt, führt zur Erleuchtung und durchbricht den Kreislauf von Wiedergeburt und Tod. Geburt, Krankheit, Alter, Tod oder der Kontakt mit etwas, das keine Freude bringt, wird als Leiden betrachtet. Freiheit von Leiden kann durch die Überwindung negativer Emotionen wie Wut, Eifersucht, Hass, Begierde und falsches Selbstwertgefühl erreicht werden. In der buddhistischen Medizin gibt es 4 Kategorien von Störungen, Krankheiten. Die erste Kategorie umfasst Krankheiten, die aus vorigen Leben angesammelten Karma entstehen. Die zweite umfasst Krankheiten, die früh im Leben entstehen. Die dritte wird von Geistern verursacht und die letzte resultiert aus schlechter Ernährung oder unangemessenem Verhalten. Die tibetische Medizin behandelt auch chronische Krankheiten, einschließlich Krebs. Der Buddhismus unterstützt im Allgemeinen Bluttransfusion, Organspenden und Transplantation. Einem anderen ein Organ zu geben, bringt positive Ergebnisse der nächsten Inkarnation. Unterschiedliche buddhistische Sekten haben verschiedene Positionen zur Familienplanung und Empfängnisverhütung. In der Praxis wird die Notwendigkeit dieser Methoden anerkannt. Gegenwärtig werden von Buddhisten orale, kontrazeptive Kondome, Diffragmen, Sterilisation und natürliche Methoden akzeptiert. Der Buddhismus akzeptiert assistierte Reproduktion, sieht sie jedoch als einen Versuch, Karma zu beeinflussen, das heißt den Lebensweg für die nächste Inkarnation. Gemäß der buddhistischen Tradition beginnt das menschliche Leben im Moment der Empfängnis. In traditionellen buddhistischen Schulen gilt Abtreibung als illegal und ist nur erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Es gab Ausnahmen von diesen Regeln in der Geschichte, zum Beispiel im Nachkriegsjapan, wo Abtreibung praktiziert wurde, um die Geburtenrate zu senken. Mabikini-Rituale und Nizuko-Yuko. Der Buddhismus akzeptiert Einäscherung und widerspricht nicht der Obduktion, da der Faktor auf dem Bewusstsein und nicht auf dem menschlichen Körper liegt. Der Buddhismus lehnt Euthanasie strikt ab, da sie zur Ansammlung von negativen Karma führt. Der Buddhismus legt großen Wert auf Kinder. Eine schwangere Frau muss auf ihre körperliche und geistige Gesundheit achten. Positives Denken, religiöse Praktiken sind unerlässlich. Richtige Ernährung, Ruhe, ausreichender Schlaf, Spaziergänge und das Vermeiden von schwerer Arbeit werden werdenden Müttern empfohlen. Medizinische Betreuung, ein ruhiges Umfeld und ehrliche Menschen in der Umgebung erleichtern die Geburt und reduzieren negative Emotionen im Zusammenhang mit Schmerzen. Nach der Geburt dürfen Frauen an allen religiösen Praktiken teilnehmen. Typischerweise stillen sie ihre Kinder mindestens ein Jahr lang. Traditionell wird für jedes Neugeborene ein Horoskop erstellt. Alle Menschen, die am ersten Tag des Lebens mit dem Neugeborenen in Kontakt kommen, sollen freundlich zu ihm sein. Auf Wunsch der Eltern wählt der Dalai Lama den Namen des Kindes bereits im Mutterleib aus. Der Heilungsprozess für einen Erwachsenen umfasst das Befolgen diätischer Empfehlungen, einschließlich der Eliminierung von Lebensmitteln, die das Gleichgewicht des Körpers stören. Der Patient muss vom Arzt verschriebene Kräuter einnehmen. Genesung im buddhistischen Verhältnis ist möglich, wenn religiöse Praktiken mit spirituellen Praktiken wie Meditation und psychischen Praktiken wie Änderungen des Lebensstils, zum Beispiel das Aufgeben von Abhängigkeiten, kombiniert werden. Der Tod wird im Buddhismus als der wichtigste Moment im Leben angesehen und sein Verlauf ist in Phasen unterteilt. Nach der buddhistischen Philosophie besteht der Körper aus den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum, die den Körper bis zum Tod schaffen und erhalten. Die äußere Zersetzung beginnt, wenn die Sinnesaktivität nachlässt und die Kraft und die Energie verloren gehen. Die Kontrolle über physiologische Funktion und die Fähigkeit, körperliche Empfindungen wahrzunehmen, verschwinden. Es tritt Wärmeverlust auf und die Wahrnehmung äußerer Reize ändern sich. In der Phase der Auflösung des Luftelements treten Atemstörungen auf und die Person verliert den Kontakt zur materiellen Welt. Abhängig vom gelebten Leben entstehen Visionen aller negativen Ereignisse und Ängste. Wenn die Person ein gutes und mitfühlendes Leben geführt hat, begegnet sie geliebten Menschen und erlebt himmlische Visionen. Die Umgebung des Kranken sollte ruhig sein. Familie und Freunde sollten Gefühle von Liebe, Mitgefühl und Hingabe hervorrufen. Die direkte Anwesenheit von Angehörigen wird nicht empfohlen, da Verzweiflung die Unruhe des Sterbenden stören kann. Die wichtigste Unterstützung ist die Anwesenheit eines spirituellen Führers. Auch die Position des Körpers im Moment des Todes ist von Bedeutung. Traditionell wird empfohlen, den Sterbenden in der schlafenden Löwenposition auf die linke Seite zu legen. Diese Position soll das Erkennen der Lichtgestalt erleichtern, die nach dem Tod erscheint und dem Bewusstsein hilft, den Körper zu verlassen. Eine große Hilfe für den Sterbenden ist die Praxis des Foa, die das Visualisieren von Lichtstrahlen beinhaltet, die zum Sterben fließen und ihn reinigen. Am besten wird vorher durchgeführt, bevor der Körper berührt oder bewegt wird. Diese Praxis sollte 3 Wochen nach dem Tod fortgesetzt werden. Bestattungsbräuche im Buddhismus variieren je nach Region oder Land. In Thailand wird der Körper des Verstorbenen in ein Kloster gebracht, gewaschen und an einem vom Horoskop bestimmten Tag eingeäschert. In Tibet wird der Körper in weißes Tuch gehüllt, in Stücke geschnitten und den Vögeln überlassen, ohne Spuren zu hinterlassen. Die Körper angesehener Mitglieder der Gemeinschaft werden häufig auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Kapitel 12.2.9 Jehovas Zeugen wurde 1872 von Charles T. Russell in Pennsylvania, USA gegründet. Für Jehovas Zeugen ist die Bibel ein heiliger Text, der als das inspirierte Wort Gottes betrachtet wird und die höchste Autorität in ihren religiösen Überzeugungen und Praktiken besitzt. Ihrer Überzeugung nach erhält die Bibel Gottes Willen, Gesetze, moralische Prinzipien und den Plan für die Erlösung der Menschheit. Jehovas Zeugen isolieren sich nicht vor der Gesellschaft, leben und arbeiten in ihr. Sie lehnen jedoch politische Aktivitäten oder den Militärdienst ab, da sie glauben, dass diese Haltung den biblischen Lehren widersprechen. Sie nehmen nicht an ökonomischen Veranstaltungen teil, lehnen traditionelle religiöse Rituale ab und feiern nur das jährliche Gedenken an den Tod Jesu Christi, das um Ostern stattfindet. Die Taufe erfolgt durch vollständiges Untertauchen im Wasser und wird für Personen durchgeführt, die reif genug sind, diese Entscheidungen bewusst und eigenständig zu treffen. Jehovas Zeugen arrangieren sich stark in die Evangelisation. Sie stellen keine strikten Vorgaben in Bezug auf Bräuche auf, feiern keine Feiertage oder Geburtstage, konsumieren sehr wenig Alkohol und vermeiden Nahrungsmittel, die tierisches Blut enthalten. Jehovas Zeugen sind bestrebt, ihr Leben und ihre Gesundheit als Geschenk Gottes zu bewahren. Daher gehen sie sehr bewusst und diszipliniert mit medizinischer Behandlung um, kooperieren bereitwillig mit dem medizinischen Personal und achten gewissenhaft auf Wirksamkeit ihrer Behandlung. Sie lehnen jedoch jegliche Form von Bluttransfusion ab. Diese Haltung wurde nach 1945 vertreten. Seitdem ist es sowohl Erwachsenen als auch Minderjährigen, die Zeugen Jehovas sind, untersagt, einer Bluttransfusion zuzustimmen. Diese extreme Haltung hat zu zahlreichen Studien geführt, die alternative blutersetzende Therapien entwickeln und Protokolle für die Behandlung von schwerkranken Patienten ohne Bluttransfusion erarbeiten. Im Falle von Neugeborenen, Säuglingen oder Kindern wird die Entscheidung über eine Transfusion von den Eltern getroffen, wobei der Vater das letzte Wort hat, wenn zwischen den Eltern Uneinigkeiten besteht. Es ist zu beachten, dass aus der Sicht sowohl des Gesetzes als auch der medizinischen Ethik das Leben des Kindes oberste Priorität hat und über dem Schutz religiöser Überzeugungen und der persönlichen Freiheit der Eltern steht. Wenn ein Arzt keine alternative therapeutische Option sieht, kann er die Invention eines Richters beantragen, der unter bestimmten Umständen das Sorgerecht für die Dauer der Behandlung entziehen kann. Alle Maßnahmen müssen transparent sein und dürfen den Eltern nicht verheimlicht werden. Jehovas Zeugen stehen der Organspende und Transplantation positiv gegenüber. Die Bibel verbietet nicht ausdrücklich den Erhalt von Organen und Geweben anderer Menschen, abgesehen vom Blut. Jedes Mitglied der Gemeinde trifft eine persönliche Entscheidung über Organtransplantation im Einklang mit seinem Gewissen. Euthanasie wird ausdrücklich verurteilt, da sie mit biblischen Lehren unvereinbar ist. Für Jehovas Zeugen beginnt das Leben mit der Empfängnis. Daher wird Abtreibung nicht akzeptiert. weder die Gefährdung der Gesundheit der Mutter noch der Nachweis genetischer Defekte des Fötus noch Fälle von Vergewaltigung oder Inzest rechtfertigen eine Abtreibung. Die Bibel verurteilt keine Empfängnisverhütung innerhalb der Ehe. Das Paar kann Verhütungsmethoden nach eigenem Ermessen wählen. Es ist wichtig, Substanzen zu vermeiden, die dem sich entwickelnden Fötus schaden könnten. Für Jehovas Zeugen sind Beerdigungen eine Gelegenheit, religiöse Überzeugungen auszudrücken. Ihr Glaube an die Auferstehung hindert sie daran, Trauer oder Kummer über die Verstorbenen zu zeigen. Jehovas Zeugen messen Beerdigungen keine religiöse Bedeutung bei. Obduktionen sind nur zulässig, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Kapitel 12.2.10 Roma. Die Roma sind die vielfältigste und derzeit größte ethische Gruppe in Europa, deren Vorfahren wahrscheinlich aus Indien stammen und bereits im 6. Jahrhundert nach Europa migrierten. Sie besitzen weder einen eigenen Staat noch ein fest umrissenes Territorium. Durch Migration und den Kontakt mit anderen Kulturen, Völkern, Sprachen, Bräuchen und Religionen haben sie eine große Vielfalt entwickelt. Seit jeher sind die Roma an der Metallverarbeitung, der Herstellung von Metallerzeugnissen, der Akrobatik, dem Tanz und dem Wahrsagen tätig. Alles, was mit den Roma und ihrer Kultur zu tun hat, wird mündlich überliefert. Heute sind die Roma in verschiedenen Untergruppen unterteilt, die über alle Kontinente verstreut leben. Dazu gehören die Kalos, Sinti, Kaldersha, Doms und Romanichels. Die meisten Roma sind Christen, einige Muslime und andere halten ihren Glauben an den Hinduismus fest. Ein besonders auffälliges Merkmal ihres Sozialverhaltens ist die Solidarität innerhalb der Gruppe wie Toleranz. Sämtliche Aspekte des Lebens der Roma werden durch einen ungeschriebenen Kodex von moralischen Gesetzen und Verboten geregelt, der aus Tradition und jahrhundertlanger Erfahrung hervorgegangen ist. Ein Verstoß gegen diese Regeln kann Konsequenzen wie den Bann oder den Ausschluss aus der Gruppe nach sich ziehen. Die Roma teilt die Welt in unsere und andere Nicht-Roma. Sie bedient sich der Elemente der anderen Welt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen, zum Beispiel durch Inanspruchnahme von Krankenhausdiensten bei Geburten, Krankheit oder Tod. In vielen Fällen lehnen sie längere Krankenhausaufenthalte ab und betrachten chirurgische Eingriffe als äußerst gefährlich. In manchen Roma-Gruppen herrscht der Glaube, dass ein größerer Körper Glück und Gesundheit bedeutet, was häufig zu Fettleibigkeit führt, während eine schlanke Status als Zeichen von Krankheit oder Armut gilt. Gesundheitsfürsorge wird in den Roma-Gemeinschaften oft nicht als eine der höchsten Prioritäten angesehen. In vielen Fällen werden Organspende und Transplantation als Verfahren betrachtet, denen sie misstrauen und die sie ablehnen. Die meisten sprechen ungern über den Tod oder Organspende nach dem Tod. Bluttransfusionen werden jedoch akzeptiert, wenn sie das Leben retten können. In-vitro-Fertilisation ist nicht erlaubt. Unfruchtbarkeit ist ein Tabuthema, ebenso wie Verhütung, und Roma wollen diese Themen oft nicht diskutieren. Abtreibung gilt als Sünde. Sie wird als vorsätzliche Tötung eines Roma-Kindes verstanden und ist strikt verboten. Die Grundlage des Roma-Daseins ist die Familie, die typischerweise groß, kinderreich und weit verzweigt ist. Das Leben dreht sich um diese soziale Einheit. Besonders erwartet wird die Geburt des ersten Kindes, dessen Ausbleiben wird als Strafe für Sünden angesehen. Kinderlosigkeit führt innerhalb der Roma zu sogenannter interner Adoption, bei der ein anderes verheiratetes Paar sein Neugeborenes an eine kinderlose Familie gibt. Eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe wird als Vergehen betrachtet, das zum Verlust von Ehre und Respekt führt und zu Konflikten zwischen Familien führen kann. Über Geburt spricht man nicht, das Thema ist tabu. Heutzutage erfolgen die meisten Geburten in Krankenhäusern. Ein Krankenhausaufenthalt dient dazu, die Gebärende von der Roma-Gemeinschaft zu isolieren. Roma-Frauen bevorzugen weibliches Pflegepersonal. Der Vater ist bei der Geburt nie anwesend. Er wartet meist vor dem Krankenhaus, bis die Geburt vorbei ist und erscheint nur kurz, um sein Kind zu sehen. Nach der Rückkehr nach Hause wird die Mutter in ihrem Haus isoliert. Die Mutter oder Schwiegermutter übernimmt die Hausarbeiten. Diese Isolation dauert bis zu 6 Monate. Auch der Neugeborene hat nur begrenzten Kontakt zum Vater und Großvater, die das Enkelkind oft in den ersten 3 Lebensmonaten nicht berühren. Die Roma lehnen Feuerbestattung ab. Eine Obduktion wird akzeptiert, wenn es sich um ein gerichtliches Verfahren handelt. Euthanasie wird nicht akzeptiert. Die Solidarität der Roma-Gemeinschaft zeigt sich besonders bei Krankheit und Tod eines Familienmitglieds. Eine große Gruppe naher Verwandter sammelt sich, um den Kranken und Sterbenden wachsam zu pflegen. Heute sterben Roma überwiegend in Krankenhäusern. Weinen und Klagen gehören zum Verhalten bei einem Todesfall unter den Roma. Die Roma behandeln Verstorbene mit großem Respekt und ihr Andenken wird in Ehren gehalten. Der Tradition nach soll der Tod nicht im eigenen Zuhause eintreten. Früher wurde das Bett aus dem Haus getragen. Die engsten Familienangehörigen sollten im Krankenhaus bei den Kranken sein, eine Totenwache halten und sich selbst für noch so geringfügige Vergehen entschuldigen, um nicht nach dem Tod heimgesucht zu werden. Für eine gute Versorgung und Zuwendung gegenüber den Patienten ist es notwendig, die kulturellen Bedürfnisse und Überzeugungen von Individuen und Familie zu beachten. Die Religion bietet oft eine spirituelle Orientierung und betont den Stellenwert der Gesundheitsfürsorge. Die Kultur und Religion eines Menschen kann seine Ansichten über Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsfachkräfte erheblich beeinflussen. Medizinstudierende und Studierende der Gesundheitswissenschaft müssen als zukünftige Fachkräfte die Ursprünge und Überzeugungen dieser Patienten verstehen, um eine kultursensible Versorgung in der Zukunft gewährleisten zu können. Literaturverzeichnis im E-Book gedruckt. Abschließende Reflexion: Religiöse und kulturelle Praktiken und das Empower-Modell von Makuchata Skab. Dieses Kapitel bietet einen zusammenfassenden Überblick über religiöse, spirituelle, kulturelle Praktiken im Zusammenhang mit Gesundheit und hebt deren Einfluss auf Patientenentscheidungen und den Pflegeprozess hervor. Diese Vielfalt an Perspektiven steht im engen Einklang mit den Werten des Empower-Modells, insbesondere in den Bereichen Multikulturalismus, Professionalität, Effektivität und Bildungsressourcen. Die Autorin betont, dass kompetente Versorgung, Offenheit, respektvollen Dialog und von Stereotypen erfordert, was das zentrale Empower-Prinzip der kulturellen Demut widerspiegelt. Das Kapitel zeigt, wie religiöse Überzeugungen, Einstellungen zu Organspenden, Transfusionen, Abtreibungen oder der Versorgung am Lebensende prägen können und verdeutlicht, dass eine effektive Gesundheitsversorgung Flexibilität und Respekt gegenüber den Werten der Patienten verlangt. In vielfältigen Beispielen aus den Praktiken verschiedener Religionen und ethischer Gruppen dienen als wertvolle Bildungsressourcen und stehen im Einklang mit dem Empower-Schwerpunkt auf erfahrungsbasierten kulturellem Lernen. Zudem unterstreicht das Kapitel die Notwendigkeit, starke Kommunikations- und ethische Kompetenzen im Umgang mit Patienten aus unterschiedlichen Glaubenssystemen zu entwickeln. Ein zentrales Element der Empower-Version von reflektierter Professionalität. Zusammenfassend zeigt dieses Kapitel, dass das Verständnis kultureller und religiöser Vielfalt nicht im Auswendiglernen von Fakten besteht, sondern in der Haltung von Respekt und kontinuierlichem Lernen, eine Grundlage für wirksame, empathische und gerechte Versorgung, die voll und ganz im Sinne des Empower-Modells steht. Box-Information. Möchten Sie tiefer einsteigen? Besuchen Sie die Multikulti-Med-Plattform. Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich den Besuch der Multikulti-Med-Bildungsplattform, auf der Sie interaktive Übungen, ergänzende Materialien und spannende Aktivitäten finden, die auf das Empower-Modell abgestimmt sind. Diese Ressourcen unterstützen Sie dabei, Wissen in der Praxis zu übertragen und Ihre reflektierten kulturellen Kompetenzen weiter zu stärken. Entdecken, reflektieren, Empower. www.multikultimed.eu